Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Coaching Insight Podcast. Mein Gast heute für einen interessanten Talk, der Matthias Müllenei. Hoi Matthias, herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, boi. Freut mich.
Matthias, du bist ja Inhaber von der Unternehmensberatung People Expert und Leiter vom Center for Human Resources Management and Leadership an der HWZ. Du bist vorher bist du Personalverantwortlicher gewesen von grossen Unternehmungen, Lufthansa, Swissair, Centerpulse und Unaxis. Du bist aber auch Buchautor. Dein Buch, das du verfasst hast vor einigen Jahren, nämlich Beyond Leadership, das können wir dann noch sprechen, auf den Beyond Leadership-Ansatz, hängt hinter dir an der Wand.
Ja, genau.
Genau. Hast aber auch zahlreiche Veröffentlichungen gemacht, wenn es um Führung, Personalmanagement und Change geht. Und vielleicht für die, die es noch nicht wissen, der Matthias und mich verbinden jetzt doch schon ein paar Jahre auch von der Zusammenarbeit. Ich habe von ihm unglaublich viel können lernen, vor allem eben auch den Beyond Leadership Ansatz. Und, das hat mich besonders gefreut oder freut mich heute noch, er ist der Verfasser vom Editorial von meinem Buch «Arbeiten mit Sinn». Matthias, im Editorial schreibst du ja, dass gerade das Thema Sinnhaftigkeit, also berufliche Sinnhaftigkeit, ja, so eine kleine Inflation erlebt. Meine Frage, was denkst du, die Inflation, haben wir da den Peak erreicht oder ist der flach oder ist es dann zurückgegangen?
Nein, ich glaube, dass wir haben jetzt mal so einen Zwischenpeak erreicht. Im Moment gibt es so eine Gegenbewegung. Gerade vor ein paar Wochen von einer Personalleiterin von einem großen deutschen Unternehmen gehört. Und sag mal, das ist kein Einzelfall, dass sie von ihrem Vorstand, also ihrer Geschäftsleitung, die Information bekommt, das ist ja alles ganz nett, was ihr da im HR macht und Sinnhaftigkeit und Purpose und Gesundheitsmanagement und Agilität und so, das ist alles super. Aber können wir nicht bitte jetzt mal alle die Ärmel hochkrempeln und wieder richtig arbeiten? Oder? Und das ist so ein bisschen im Moment eine Tendenz, ein Trend. Aber das Problem, und da knüpft sich das wieder zusammen mit der Sinnhaftigkeit. Die Frage ist, warum? Warum wir uns die Ärmel hochkrempeln sollen und wieder arbeiten? Das weiß keiner so genau.
Was meinst du, warum?
Ja, ich glaube, das ist einfach diese Unsicherheit, oder? Wir sind unsicher, wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen nicht, wie die nächsten Wahlen ausgehen. Wir wissen nicht, wie die Inflationsrate sich weiterentwickelt. Wir wissen nicht, wie die geopolitische Lage sich und, und. Es ist alles im Moment ziemlich unsicher. Und Unsicherheit heißt natürlich immer Risiken, oder? Das kann am Ende der Unsicherheit kann für mich wirtschaftlicher Schaden stehen, dass mein Unternehmen zugrunde geht oder was auch immer. Und dann ist es halt menschlich normal, dass ich mir überlege, also wenn es dann nachher wirklich hart auf hart kommt und mein Unternehmen ist so auf der Kippe, dann will ich mir auf gar keinen Fall vorwerfen lassen müssen, du hast dich ja nicht angestrengt. Also strenge ich mich schon mal an und sage, also daran kann es dann schon mal nicht liegen. Auch wenn ich gar nicht weiß, ganz genau, was ist es, oder? Wir wissen eigentlich, dass viele Rezepte aus der Vergangenheit haben sich als nicht besonders nachhaltig erwiesen. Aber wir haben einfach noch keine neuen. Und der Reflex, mir geht's finanziell schlecht, also muss ich erstmal Stellen abbauen, Leute entlassen. Oder siehe Volkswagen in Deutschland, oder wo man sagt, also es geht uns schlecht, wir müssen Werke schließen und 10.000 sind mal Leute entlassen. Das ist dieser Reflex, den haben wir noch aus den 70er Jahren, erster Ölpreisschock, da war das erste Mal. Und klar, wenn man das erste Mal macht, bringt das auch viel. Aber irgendwann läuft sich das auch tot. Also diese Idee, ich kann mich gesund schrumpfen, die funktioniert eben nicht immer. Kann sein, dass es mal geht. Wir brauchen aber jetzt intelligente Lösungen. Und weil es gibt keine Patentlösung. Ich muss meine eigene Lösung entwickeln. Schwierig, risikoreich. Ich brauche dazu wirklich gute Leute. Und dann ist so der Appell jetzt, arbeiten wir doch mal alle wieder ein bisschen mehr, ist halt so ein bisschen wie der Schrei im Dunkeln, oder? Wenn ich im Dunkeln bin, bevor ich Angst habe, schreie ich mal ganz laut und guck mal, was passiert, oder?
Also verschiedene, viele auch äußere Einflussfaktoren. Es ist noch
Ja.
lustig, ich hatte gerade letztes Jahr bei einem Referat, bei einer Keynote eben zum Thema Sinnhaftigkeit bei einem Universitätsspital. Und da ist nachher eine Pflegeperson zu mir und hat gesagt, hey, ist ja super, was Sie da über Sinn erzählen, aber in der aktuellen Situation, was da bei uns alles abgeht,
Wenn Sie
das ist schon
wüssten.
Wahnsinn, genau. Aber ich habe ihm dann gesagt, ja gut, ich verstehe, oder? Die Umstände, die Sie jetzt haben, die sind nicht einfach. Aber hat es denn an Ihrer tiefen Sinnhaftigkeit, ganz persönlichen Sinnhaftigkeit, ein Pfleger zu werden, hat denn das etwas geändert? Und dann hat er irgendwie wie nichts gewusst zu sagen, sondern ja, es hat dann nichts Gegenteiliges, sondern er hat gesagt, nein, es ist immer noch die Motivation, der Antrieb, eben Menschen zu helfen, Leben zu verlängern, der ist immer noch da. Und
Ja.
ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass eben genau die wahnsinnig vielen Aussen-Einflüsse und halt auch die vielen Interventionen, Massnahmen und so weiter zum Teil dazu führen, dass die Leute so ein bisschen die Sinnhaftigkeit, so ein bisschen wie vernebelt plötzlich sind oder nicht mehr erkennen.
Das ist richtig. Ich glaube aber, es kommt noch ein weiterer Aspekt dazu. Wenn ich jetzt auf persönliche Sinnhaftigkeit gehe, dann erleben wir natürlich im Moment so eine Multi-Optionalität. Das heißt, wir haben gelernt, wie wir die Arbeit effizienter machen können. Wir sind alle unglaublich effizienzgetrieben, schaufeln uns da Freiräume, indem wir effizienter arbeiten, alles über online erledigen und alleine die Zeit, die ich brauche, um am Wochenende ins Einkaufszentrum zu fahren und mir irgendwas zu kaufen, die kann ich alles. Oder es sind ganz viele Dinge in der Effizienz passiert. Damit haben wir mehr Optionen. Und ich glaube, wir haben im Moment zu viele Optionen. Also ich weiß gar nicht, jetzt habe ich eine Stunde Zeit gewonnen. Was mache ich mit der Stunde? Und in dem Moment, wo ich mir überlege, was macht jetzt für mich am meisten Sinn, mit dieser Stunde anzufangen, habe ich gerade 10 Ideen. Also, ich gehe es jedenfalls so und sage, ja, ich könnte das mal, ja, das wäre auch noch wichtig. Und eigentlich setzte mal das und das sollte man dann eigentlich auch noch. So. Und dieses, das hat es früher nicht gegeben. Früher war klar, wenn du eine Stunde Freizeit hast, wusstest du genau, was du damit zu tun hast. Investierst in die Familie oder machst da oder du weißt genau, du musst. Und man hat so Verpflichtungen, die man erledigen muss. Und heute haben wir nicht nur Verpflichtungen, sondern immer auch Zeiten, die wir für uns ganz selber nutzen können, für unsere eigene Sinnhaft. Was macht für uns Sinn? Und was wäre der Sinn, mit dem ich diese Zeiteinheit, diese Stunde füllen möchte? Plötzlich habe ich aus meiner Sicht vielleicht zu viele Optionen.
Ich denke, im privaten Bereich definitiv, wenn man schaut, was wir wirklich für Möglichkeiten haben. Und jetzt aber also der Fokus, weißt du, auf den Job richtet, oder?
Ja, da ist es ein bisschen anders, ja.
Ja, genau. Also ich sehe auch da, oder, dass wenn man mit Teams schafft oder auch mit Einzelpersonen oder eben wenn ich jetzt da mit Leuten die Sinnformel erarbeite, es ist für viele irgendwie so plötzlich so ein Aha-Erlebnis, stimmt ja eigentlich.
Ja,
Oder?
genau. Eigentlich hast du ja recht.
Ja, also irgendwie, mir hat auch schon jemand gesagt, ja, jetzt, wo ich mir wirklich Gedanken über das gemacht habe, und zwar nicht
Ja.
einfach 2 Minuten, sondern wirklich einen halben Tag, wo man noch zusammen schafft. Okay, ja, das ist eigentlich genau der Angelpunkt, den ich vermeintlich gesucht habe, der dazu führt, zu mir irgendwie Orientierung zu geben, dass ich eben auch wieder Erfüllung, Genugtuung und Erfolg natürlich im Job erlebe. Geht dir das
Ja.
auch so? Hast du das auch schon so mitbekommen?
Ja, das ist auf jeden Fall so, dass man weiß es ja eigentlich, oder? Nach dem Motto, eigentlich ist es ja nichts Neues, aber ich brauche den Anstoß, mich wieder auf den Kern zu fokussieren, eben das, was Sinn macht. Und da brauche ich manchmal so den Kick von irgendwoher, sagt, so, jetzt setz dich mal einen Moment hin und überleg, was wirklich wichtig ist und was macht am meisten Sinn für dich und für die anderen, oder? Weil ich glaube, was heutzutage ein bisschen verloren gegangen ist, ist die Sinnhaftigkeit für andere. Das wird immer, was macht für mich Sinn, für mein direktes Verhältnis, Firma, was auch immer. Aber ich finde, ein richtig gut gelingendes Leben muss auch damit und muss auch Platz dafür haben, dass ein Sinn darin liegt, für andere etwas zu tun, für andere da zu sein, den anderen etwas zu geben, oder?
Absolut. Also ich denke, das setzt ja auch irgendwo der Antrieb sein, respektive ist für mich ja eigentlich auch, aber vielleicht sind wir da vielleicht ein bisschen allein. Ich glaube es zwar nicht, aber es ist eben die Frage nach dem Nutzen, oder? Also
Ja.
was bedeutet Nutzen für mich im
Ja.
Job?
Ja.
Und wie wollte ich nutzen? Für mich, aber auch für andere Erzeuger. Und das ist zum Beispiel auch so eine Frage, die genau eben in diesen Trainings dann vorkommt. Und das ist dann recht spannend, wie unterschiedlich das zum Teil dann die Ansichten sind, eben vom Eigennutzen oder dann auch, was man im Kollektiv oder eben für die anderen wollen erzielen.
Ja.
Hast du irgendwie eine Branche, wo das irgendwie starke oder weniger stärkere Ausprägungen hat?
Ne, ich glaube, das hat was mit den Belegschaften zu tun, oder? Wie entwickelt sich das? Wenn ich Belegschaften, die moderner sind, die offener sind, die transparenter, agiler, mitbestimmter, einbeziehender sind, dann kommt das natürlich zum Tragen. Bei den Firmen und Organisationen, Kulturen, die sehr stark immer noch top-down hierarchisch sind, mit Machtausübung von oben, da wird das natürlich unterdrückt, oder? Das heißt, da gibt's gar keinen Freiraum, sich das zu entfalten. Da weiß man es nicht genau, wie groß ist das Bedürfnis eigentlich. Sehen tut man es da, wo es zulässig ist. Firmen mit einer hohen psychologischen Sicherheit, wo man sich äußern kann, wo man sich einbringen kann. Und da ist das überall natürlich ein Thema, und zwar ein ziemlich wichtiges.
Und wie erlebst denn du jetzt gerade so Führungskräfte und so weiter, eben wenn es darum geht, eben auch irgendwo in der Mitarbeitern die Möglichkeit geben, eben sich mal wieder auf die Sinnhaftigkeit zu besinnen. Was erlebst du da so in der Wirtschaft aus?
Ja, ich erlebe bei vielen Führungskräften so ein bisschen, wie soll ich das sagen, so eine Art Sprachlosigkeit. Und zwar im Sinne von, ja, eigentlich wüsste ich, das wäre jetzt wichtig, aber wenn ich das dem Mitarbeiter so sage, dann kriegt das so ein bisschen so einen esoterischen Touch, oder? jetzt ist er wieder auf irgendeinem Trip oder war in Indien bei einem Guru und kommt zurück und erzählt jetzt so ein Zeug, nach dem Motto, ja, irgendwann wird er wieder normal und Befehle erteilen, aber das, also es ist, wir müssen dem Ganzen, und das ist jetzt unsere Aufgabe auch im HR und in der Führung, wir müssen dem Ganzen einen Sprachraum geben, der angemessen ist. Oder wenn man das Gefühl hat, in der Geschäftsleitung über solche Themen zu reden, wird zum Beispiel nicht so wahnsinnig geschätzt. Also ich habe mir bei solchen Gelegenheiten, ich sage jetzt nicht in welcher, immer mal wieder anhören müssen, kannst du das bitte in Zahlen ausdrücken? Oder wenn du Hard Facts hast, kannst du wiederkommen, aber so ein Psycho-Scheiß wollen wir hier nicht hören. Und das ist natürlich total kontraproduktiv. Das ist auch Blödsinn, ist Unsinn. Ich habe mich da immer grausam drüber aufgeregt. Aber es ist tatsächlich so, wir müssen dem Ganzen eine andere Sprache geben. Also im Sinne von, wir müssen, soll man das sagen, wir müssen die Beschreibung von dem oder das darüber reden, das müssen wir normalisieren und sagen, das ist genauso, wie ich sage, ja, ich habe mir einen neuen Laptop gekauft, so heißt es ja, ich habe mich mal in einem Seminar mit meinem eigenen Lebenssinn beschäftigt. So hat beides einen direkten Bezug zur Arbeit, das meine ich damit, oder? Das heißt, nicht nur das, wo ich offensichtlich sehe, das ist ein Arbeitsinstrument, das gilt als gut, und das andere, wo man es nicht sofort sieht, das gilt als nicht gut. Damit meine ich, wir müssen in der Sprache ein bisschen offener werden für das.
Ja, das sehe ich auch so. Also, als ich mich das erste Mal mit dem Thema ein bisschen befasst habe, in dem Sinn, ja, dann landest du relativ schnell so bei Themen von, ja, eben Purpose, Nachhaltigkeit, Welt verändern und sehr viele so ein bisschen in den Soft-Factor sind.
Ja, genau.
Und ich meine, auch gut, wenn man jetzt zum Beispiel die aktuelle Gallup-Studie anschaut vom Mitarbeiter-Engagement, wo ja irgendwo gut gerade 23% weltweit engagiert ist.
Ja, die ist ja traditionell schlecht. Also ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal eine optimistische Gallup-Studie gelesen habe, was diesen Punkt angeht. Die sind da ja immer sehr, sehr negativ. Aber ja, man kann das jetzt für übertrieben halten, aber ich glaube, der Tendenz stimmt schon, oder? Ob das jetzt nur 23 sind oder es sind 32, das ist
ja.
Entscheidend. Entscheidend ist, wie viel Power, wie viel Ressourcen, wie viel Kreativität, wie viel Ideen, wie viel Innovation geht verloren, weil wir sie an der Stelle einfach diffundieren lassen, oder?
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass wir irgendwie, gut, vielleicht noch kurze Klammern auf, die gute Nachricht von diesen 23% ist ja, dass irgendwo die Tendenz steigend ist, leichter Einbruch während Corona, aber die Tendenz so massiv steigend ist. Also, gib mir Hoffnung, respektive lob mich ein bisschen darauf schließen, dass wir jetzt doch am einen oder an anderen Ort auch eben gerade jetzt irgendwie bei diesen Bereichen mal Gewicht draufgelegt hat. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass wir irgendwie eben Themen wie Sinnhaftigkeit, Erfüllung, ja, vielleicht eben irgendwie, ja, mal ein bisschen von der rationaleren Schiene dürfte anschauen. Und was für mich ganz wichtig, ich bin jetzt gespannt, was du da dazu sagst, dass man zum Beispiel auch das Stigma in der Sinnhaftigkeit, oder, von, wenn jemand die Sinnhaftigkeit drin sieht, halt ein gutes Einkommen zu generieren, ist immer noch stigmatisiert, oder, ah, meine inneren Haltung oder meine Werte und Nutzen, das ist immer irgendwie so. Und da glaube ich, da müssen wir auch ein bisschen weit auftun und sagen, ja, es ist legitim, wenn jemand am Morgen aufsteht und sagt, hey, mein Nutzen, den ich will, für mich und für andere erzielen, ist so und so. Und ich will ein gutes Einkommen haben. Wenn der mit dieser Energie oder die mit dieser Energie an den Arbeitsplatz kommt und die Leute mitzieht, ist das aus meiner Sicht, ich bin gespannt, was du jetzt auch dazu sagst, aus meiner Sicht genauso wertvoll und gibt genauso viel Motivation und Engagement bei den anderen, als wenn er jetzt irgendwie sagt, wir wollen die Welt verändern. Wenn es ehrlich ist, moralisch.
Du, es ist überhaupt nichts gegen den Ansatz zu sagen. Das ist ein durchaus legitimes und gutes Motiv. Ich möchte gerne Vermögen aufbauen für mich. Es ist immer nur dann kritisch, wenn ich dann die nächste Frage stelle und sage, wie willst du das denn machen? Und dann kommt raus, ich jetzt über verkürzt gesagt, kommt raus, ich mache das, indem ich es anderen wegnehme.
Sehr
Und da
gut zu
ist
mir,
so,
ja.
wie ich politisch ein absoluter Gegner von Umverteilung bin und finde das also ganz schlimm, wenn man den Leuten, die vermeintlich zu viel haben, was wegnimmt, es den anderen gibt. Es ist genau das Gleiche. Oder ich kann auch nicht auf der einen Seite politisch die Umverteilung geißeln und gleichzeitig aber auf Kosten der anderen leben und sie übervorteilen, meine Machtposition ausspielen und aus dem gemeinsam erwirtschafteten Kuchen mir selber mehr wegnehmen als den anderen. So, also es geht immer in die Richtung, lebe ich auf Kosten der anderen oder lebe ich zugunsten der anderen? So, und wenn ich zugunsten der anderen lebe und lebe damit gut und habe also aus dem, was erarbeitet wird, einen fairen, einen anständigen Anteil. Da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Im Gegenteil.
Ja, sehe ich eben auch so. Und vielleicht ein weiterer Punkt, bin ja gespannt, was du da dazu sagst. In einer Keynote, in einer anderen, habe ich mal gesagt, ja, okay, eben, es ist sehr offen, das ist auf alle so, dass man ja Sinnhaftigkeit und berufliche Sinnhaftigkeit zum Teil noch so im Bereich von der Problemdelikatesse sieht. So, Erstweltproblem. Dann hat einer gesagt, ja, ganz genau. So, der Inder, also hat einfach Inder gesagt, wo ein paar Rupien verdient, was willst du denn über Sinnhaftigkeit und so, dass der kann seine Familien ernähren. Und dann bin ich natürlich selbst, bin ich auf ihn eingegangen und habe gesagt, ja gut, okay, aber das ist ihm seine Sinnhaftigkeit, die Existenzsicherung. Klar ist es nicht das Gleiche wie der Erste, aber das ist ja auch ein Sinn und ein Treiber. Und ich habe einfach das Gefühl, man muss vielleicht die Sinnhaftigkeit auch vielleicht ein bisschen von dieser ganzen Maslow'schen Bedürfnispyramide irgendwo so ein bisschen emanzipieren. Oder wie siehst du das?
Ich würde es davon, also es ist ja Teil, kommt ja immer wieder vor in der
Ja.
Pyramide. Man kann aber durchaus auch vertreten zu sagen, das ist eigentlich das Fundament, und auf dem die Pyramide steht. Unten drunter braucht es, oder? Am Ende muss ja alles einen Sinn machen, oder? Denn gehen wir noch weiter, wenn das Leben keinen Sinn machen würde, können wir uns ja alle morgen von der Brücke stürzen und sagen, warum leben wir dann überhaupt? Das macht, also wenn es keinen Sinn macht, hören wir doch auf mit dem Zeug.
Ja, aber
So.
das kommt natürlich bei Maslow kommt ja dann irgendwo die Selbstverwirklichung, Sinnhaftigkeit kommt irgendwie zu stoppen, oder? Und ich finde das relativ spät.
Nein, oben kommt ja nicht die Sinnhaftigkeit, da kommt die Selbstverwirklichung, oder?
Ja, Sinnhaftigkeit meinte ich, habe ich auch irgendwo in diesem Bereich oben gesehen, dass dann irgendwie in die
Ja,
Richtung.
ich sehe es aber eher unten, was
Ja,
als
ich auch, ja.
Fundament. Und oben ist dann, was ich persönlich für mich daraus mache, diese mich selbst, mein besseres Ich erreichen, selber, mich mir selber wie heißt das? Mich selber wahrnehmen und mich selber einbringen und so. Das ist die Spitze und das ist völlig okay, oder? Aber die Sinnhaftigkeit sehe ich persönlich nochmal als Grundlage, als Basis.
Ja, absolut. Ich würde es auch schön finden, wenn man das noch viel früher in dem Sinne
Ja, genau.
möchte. Also sehen. Mir hat einmal ein Unternehmer gesagt, wo ich mit ihm über das Thema Sinnhaftigkeit, Sinnformel, eben im Job und so weiter geredet habe, habe ich gesagt, ja, wenn ich da das mit meinen Mitarbeitenden mache und die Sinnhaftigkeit einmal reflektiere, dann wecke ich schlafende Hunde. Dann merke ich die
Ja,
plötzlich und so.
da kommen wieder auch Ideen, ja.
Ja. Wie siehst du das?
Na, also wenn die Mitarbeiter so einen Spruch oder so eine Ansage brauchen, um auf das Thema zu kommen, dann hat der gute Mann ein ganz anderes Problem mit seinen Mitarbeitern. Also ich glaube nicht, dass das der Hauptauslöser ist. Das spielt sicher vielleicht eine kleine Rolle, aber das sehe ich weniger problematisch. Oder ich finde generell Anregungen zu geben, über sich nachzudenken, oder? Wer bin ich? Warum bin ich hier? Das kennen wir aus dem Beyond, oder? Eigentlich ist es die wichtigste Frage. Und die wichtigste Frage, die wir vermutlich nie richtig erschöpfend beantworten können. Wer bin ich? Warum bin ich hier auf dieser Welt? Oder mein Schwiegervater, ganz ein weiser Mann, der war reformierter Pfarrer. Und der hat immer, und der wurde natürlich oft, klar, als Pfarrer wirst du sozusagen beruflich oft gefragt, Herr Pfarrer, was ist der Sinn des Lebens? So, und dann musst du eine gescheite Antwort haben. Und was er jedes Mal gesagt hat, in etwa in dieser Form, er hat gesagt, der Sinn des Lebens besteht darin, deine Begabungen, die dir mitgegeben wurden, ins Leben zu erkennen und diese Begabungen so zur Entfaltung zu bringen, so weiterzuentwickeln und anzuwenden, dass es für dich selber und deine Umwelt zum Nutzen reicht. Und dann hat er einen Punkt gemacht. Und ab und zu kam dann die Frage, ja, Herr Pfarrer, da kam aber das Wort Gott überhaupt nicht vor in deiner Antwort. Und dann hat er nur gesagt, doch. Und das ist der Punkt. Also man muss es einfach in einen anderen Kontext setzen. Ich glaube, wir dürfen es nicht zu klein denken. Diese Frage, was ist für dich wichtig, dass ich da, oder dann das schlafende Hundebett kommt ja nur daher, dass ich das auf den finanziellen, auf den materiellen Sinn reduziere. Und ich glaube, wir als Führungskräfte sind aufgefordert, das ganzheitliche anzugehen und zu sagen, oder wir wollen den Sinn unseres Unternehmens erkennen, unterstützen und dem folgen. Und das bedingt aber gleichzeitig auch, oder wenn der Sinn, heute kann ich keinen rein finanziellen, materiellen Sinn für ein Unternehmen mehr definieren. Das macht keinen Sinn. Heute geht es in die Nachhaltigkeit, es geht in den ökologischen, in den sozialen Footprint und, und. All das spielt eine wichtige Rolle. Und genauso muss ich das im Einzelfall auch machen. Wenn ich den Mitarbeiter frage, was ist dein Sinn, was ist dein Purpose? Ja, und wenn er dann antwortet, es geht, wenn alles, was er dann antwortet, mit Geld zu tun hat und mit finanziell und mit Gehalt und Lohn und Bonus, dann braucht es mindestens noch ein weiteres Gespräch.
Ja, eben nach der Frage, wie das es dann wirklich
Ja,
erwirtschaftet und zum
genau.
vielleichtigen Unnutzen von anderen. Und wenn er dann die Frage gut kann beantworten, das wäre dann auch eine spannende Komponente. Da bin ich deiner Meinung. Also eben, ja, alles legitim in dem Sinn, was
Genau.
Zahlen, Daten, Fakten ist, wenn es eben nicht zum Schaden von anderen ist und so weiter. Und das ist dann vermutlich auch die grosse Kunst. Jetzt haben wir auch eben gesagt, so die persönliche Sinnhaftigkeit, gerade im Job, die braucht ja Kongruenz in dem Sinn auch zu
Ja.
deinem ganz menschlichen oder auch zu deinem persönlichen Lebenssinn und zu deinen Werten auch, was du irgendwo, zu was du als Mensch stehst, eben, dass du hast es mir auch schön gesagt, oder, dass du quasi dich in deiner Aufgabe, in den Menschen, die du mit dir zusammen schaffst und in der Unternehmung, die du für sie schaffst, in dem Sinn wiedererkennst, oder?
Genau.
In einer so einer Standortbestimmung, dass das irgendwo auch fließt als solches.
Genau.
Wenn man jetzt ja das nimmt und ich denke oder ich bin eigentlich der Meinung, es muss, bevor dass man jetzt gerade auch als Führungskraft irgendwo sagt, so jetzt sind wir mal gemeinsam im Team oder in der Unternehmung über Sinnhaftigkeit reden oder die Kollektivsinnhaftigkeit definieren, braucht es ja vermutlich die Auseinandersetzung, die persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema auch. Wie hast du da, ist die Bereitschaft bei gewissen Hierarchiestufen, jetzt wirklich auch sich persönlich und weg vom Fürsten auch, wirklich auch auseinandersetzen. Ja. Ist die da? Oder ist es mehr so ein bisschen, ja, es ist noch das Traktandum unter vielen?
Gut, ich glaube, das pauschal kann man sich beantworten, aber es kommt immer mehr. Mhm. Oder das kann man schon sagen. Und natürlich auch der Wunsch, oder? Die Führungskräfte wollen ja, dass es den gemeinsamen Purpose, die kollektive Betrachtung gibt, weil sie dann denken, die Summe der Teile macht nachher das Größere größer. Mhm. Aber es geht immer nur, wenn ich zuerst meinen eigenen Purpose gefunden habe. Darüber haben wir jetzt ja gesprochen, wie das geht. Das heißt also, mit einer Gruppe, die sich individuell noch nicht mit ihrem eigenen Lebenssinn und mit ihrem Purpose und mit ihren Zielen auseinandergesetzt hat, macht es keinen Sinn, kollektive Ziele zu diskutieren. Mhm. Also erster Schritt, sie einladen, sie auffordern, sie unterstützen dabei, dass sie sich mit selber beschäftigen. Und dann kann man sagen, so und jetzt, wie kriegen wir jetzt die einzelnen Purpose, ist eigentlich der Zug, die Plural von Purpose, Purpose, oder was?
Purpose ist sehr
wie kriegen wir die Purpy blind, oder wie kriegen wir das zusammen? Mhm. Und das gelingt eigentlich nur, wenn wir uns miteinander beschäftigen. Mhm. Das heißt also, das ist dann keine Aufgabe, die ich top-down erledigen kann und sage, ich kenne jetzt deinen Purpose und deinen und jetzt mischen wir das mal durch und dann haben wir den gemeinsamen Purpose. Das funktioniert nicht. Mhm. Ich muss sagen, wie ist das denn? Was ist dir wichtig? Was sind deine Motive? Was sind deine Werte? Was ist für dich? So, und bei dem anderen auch. Und muss mir dann überlegen, wie kann ich aus dem etwas gestalten? Dann fängt der gestalterische Teil an. Und überlegen. Und wie gesagt, die Bedingung dafür, die wichtigste Bedingung ist, ich muss die anderen kennen. Mhm. Mhm. So, und das ist der Punkt. Mhm. Viele Unternehmen, auch viele viele Menschen, die irgendwie arbeiten, haben ja das Gefühl, sie kennen ihre Kollegen. Und wenn man dann sagt, ja, was genau kennst du denn von denen? Und dann wissen die, was die können, was die leisten, was die arbeiten. Ja, sie wissen, ob die Familie haben, kennen vielleicht noch drei Hobbys und dann haben sie das Gefühl, jetzt kenne ich den. Mhm. Und das ist natürlich weit weg vom wirklichen Kennen. Mhm. Ich stelle dann oft so die Checkfrage und sage, ja, okay, also das, was du bis jetzt gesagt hast, fällt für mich nur teilweise unter Kennen. Bist du ganz sicher oder könntest du die Frage, die ich jetzt stelle, mit ganz hoher Sicherheit beantworten, nämlich für welchen Sinn, für welchen Anlass, für welches Anliegen ist vielleicht besser, für welches Anliegen würde dieser Mitarbeiter am Samstag in Zürich auf die Demo gehen?
Das ist eine gute Frage.
So, und wenn ich das weiß, dann weiß ich ziemlich viel von den Werten und von dem, was der Purpose für diese Person ist. Das wissen aber die wenigsten. So, und dann sage ich, jetzt müsst ihr euch damit auseinandersetzen. Und dann kommen wir an die nächste Hürde. Die nächste Hürde ist, dass die sagen, naja, also Interesse aufbauen oder nachfragen oder sich mich mit dem Sinn der oder mit den Motiven beschäftigen, das geht ja nur mit den Leuten, die ich mag. Oder verwechseln dann kennen und connected sein im Sinne von Beyond, verwechseln das mit Sympathie. Mhm. Mhm. Und haben das Gefühl, ja, wenn mir jetzt jemand nicht gerade sofort sympathisch ist, dann wird das auch nichts mit der Zusammenarbeit. Und dass wir da eine ganz klare Trennung haben zwischen, ja, ich kenne den gut und ich finde ihn auch noch sympathisch. Das sage ich mal aus meinem Fliegerleben, das ist dann wie der Autopilot. Das Ding fliegt dann von selber. Aber wenn ich Piloten, bei der Swiss würdest du nicht einsteigen, wenn du weißt, der Pilot kann nur nach Autopilot fliegen. Kriegt er das nicht hin, dann steigst du nicht ein.
Absolut.
Genauso ist das hier auch. Oder wir müssen auch ohne den Autopilot, müssen wir mit Leuten klarkommen. Mhm. Und das meine ich mit ein Interesse entwickeln. Ich muss mich für andere Leute interessieren. Ich muss sie ja nicht mögen. Mhm. Aber ich muss wissen, was bist du für ein Typ? Ja. Was ist dein Purpose? Wer bist du? Warum bist du hier? Was ist dir wichtig? Mhm. So, und wenn ich das von den anderen weiß, also ich weiß es von mir selber, dann weiß ich das von den anderen durch Interesse und Reden, dann kann ich so einen kollektiven Purpose aufbauen. Dann geht's, sonst ist das so eine so eine übergestülpte Übung. Da kommt dann irgendeiner und sagt, hey, wie wäre das denn? Das ist doch noch coole Formulierung. Das könnten wir doch als Purpose nehmen. Und das kommt nicht von innen, das kommt von außen. Purpose von außen.
Jetzt noch Tasse, was drauf steht.
Ja, genau.
Kleber
Und
auf dem WC.
Purpose von außen ist immer ein Scheiß. Ja,
Nein,
das war
absolut. Das, du hast jetzt, was du jetzt erzählt hast, das Vereinigen, da kann man ja genau auch herausfinden, definieren, vereinigen als solches in dem, im Beyond Leadership Workflow in dem Sinn, wo du ja von Patrick T. Cowden ja vor x Jahren mal erlebt hast und gesagt hast, hey, den bringe ich in die Schweiz, den tue ich wissenschaftlich aufarbeiten mit der Sibylle Sachs. In der Zwischenzeit auch ein Buch und eben für die, wo jetzt auch zulassen, ich habe vor x Jahren wirklich die Möglichkeit gehabt, von Matthias den Beyond Leadership Workflow auch zu erlernen in dem Sinne. Ich gehe eben auch in die Workshops hinein, gerade auch mit Mitarbeitenden mit der Bezeichnung Better Together in dem Sinn. Aber Matthias, erzähl doch für die Leute, die Beyond Leadership Better Together vielleicht noch nicht so gut kennen, jetzt genau an dem Beispiel auch so, wie das so also die verschiedenen Steps sind, dass da die Leute wirklich noch ein Tool mit an die Hand bekommen, mit, sagen wir mal, das könnte jetzt der Weg sein, wo man eben genau gehen können.
Ja, also ich versuche es in kürzestmöglicher Form.
Ja.
Das Konzept hinter Beyond Leadership ist die psychologische Sicherheit. Psychologische Sicherheit ist relativ simpel, ist die Abwesenheit von Angst, sich zu äußern. Oder wenn ich in der Gruppe bin und sage mir, eigentlich würde ich das jetzt gerne sagen oder thematisieren, aber ich weiß ganz genau, wenn ich das mache, gibt es so Pushback oder da kommen blöde Bemerkungen oder Augenrollen oder Gesten, so Geringschätzung. Und wenn ich dann sage, ja, wisst ihr was, also das brauche ich mir nicht anhören und nicht anschauen, dann halte ich lieber die Klappe und sage nichts, dann ist die psychologische Sicherheit tief. Oder hoch ist sie dann, wenn ich mich immer eingeladen fühle und respektiert fühle dafür, dass ich bin und dass ich jetzt was sage. So, und das Ziel wollen wir erreichen. Und wir wissen, dass psychologische Sicherheit mit ganz, ganz viel korreliert, mit der Innovationskraft, mit der Lernfähigkeit, insbesondere ganz spannend auch mit der Leistung. Es gibt also eine sehr gute Google-Studie über Google-interne Studie, die sie bei sich selber gemacht haben, wo sie herausgefunden haben, es gibt eine direkte Zusammenhang, also es gibt Korrelation zwischen psychologischer Sicherheit und Leistung. Wenn das eine steigt, steigt das andere auch. So, also macht das eine Menge Sinn. Jetzt die Frage, wie gehen wir vor? Wir gehen vor, indem wir sagen, wir brauchen diese gemeinsame Basis, was uns wichtig ist, als den zentralen Einstiegspunkt. Und dazu bilden wir in einer beliebig großen Gruppe Zweier- oder Dreiergruppen, die jeweils dann sich in einem ganz kleinen Kreis darüber unterhalten, was ist mein Purpose, was ist mir wichtig? Warum bin ich auf dieser Welt? Was sind meine, aber es sind auch meine roten Linien. Also wenn du mit mir arbeitest, was solltest du auf gar keinen Fall tun, damit das nicht schief geht. So, und das sagen die Menschen dann. Und jetzt ist die Frage, ja, wieso sollten die das sagen? Das ist ja doch ziemlich ungewöhnlich. Ja, die Belohnung dafür ist kein Bonus, sondern die Belohnung ist, dass die anderen in der kleinen Gruppe ausschließlich wertschätzend reagieren. Die haben die Pflicht, es ist Teil der Regeln, das, was ich sage, was mir wichtig ist, wertzuschätzen. Und sie müssen nicht alles wertschätzen, aber sie müssen das, was sie rausgreifen, dann wertschätzen. Und das wiederum ist für mich der Anreiz, mich dann auch wirklich mitzuteilen. Also ich weiß, es ist sogar noch mehr als psychologische Sicherheit. Ich werde nicht nur respektiert, es wird Wohlwollen entgegengenommen, sondern ich kriege aktiv Wertschätzung. Ich kann die Wertschätzung triggern, indem ich jetzt wirklich mal auf den Kern komme und sage, was mir wichtig ist. So, und das geht hin und her. Also diese konsequente Offenheit, das, was mir wichtig ist, zu sagen. Und das, wie gesagt, das nicht falsch verstehen. Es geht nicht um einen Seelenstriptease, dass ich also meine intimen Geheimnisse ausplaudern muss. Sondern es geht einfach, wer mit mir zusammenarbeiten will, sollte wissen, dass mir Folgendes sehr, sehr wichtig ist. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, so. Dann kriege ich Wertschätzung für das. Es gibt das wieder umgekehrt. Aus dem bildet sich so eine Basis, wegen das Kern, das wichtigste Puzzle oder das wichtigste Stück bei Beyond Leadership ist die Übung Connect ganz am Anfang, wo es genau um das geht, dass sich die Kleingruppe darüber austauscht, was ist mir persönlich total wichtig. Dafür kriege ich Wertschätzung. Und dann kann man weitergehen. Es gibt diesen Activation Flow, Activation Circle, wo ich in der zweiten Stufe genau das Gleiche wieder mache. Ich gehe wieder in Kleingruppen, wieder ausschließlich wertschätzungsorientierte Reaktionen. Die Frage ist dann, was ist uns wichtig? Wir, die wir jetzt hier in diesem Workshop sind, als Gruppe, als Team, als Organisation, als Firma. Und was haben wir gemeinsam als Priorität. So. Und das reicht oft schon, dass eine Firma sich mal darüber klar ist, welche Werte haben wir eigentlich wirklich gemeinsam? Man kann aber noch so eine Stufe dranhängen, die nennen wir Imagine, und sich mal ausdenken in dieser kleinen Gruppe. Wie schön könnte es denn sein? Also wenn wir jetzt wirklich mehr psychologische Sicherheit hätten. Oder wenn wir unsere doofen Silos endlich abbauen könnten. Oder wenn wir in Zukunft wertschätzender sind. Oder keine Ahnung, man kann sich dann immer überlegen, was ist im Moment on top of our minds? Was ist uns besonders wichtig? Und das stellt man dann auch ins Zentrum. Und die kleinen Gruppe überlegt dann wieder mit Wertschätzung, wie wäre das denn, wenn wir das wirklich packen? Und dann kommt ganz klar logisch als vierter Schritt dann nimm die Frage her. Okay, jetzt wenn wir denn wissen, wo wir hinwollen und warum das alles so toll ist, wenn wir das dann erreicht haben, dann klar, was machen wir denn? Und zwar jeder Einzelne, was mache ich denn, damit wir da hinkommen? Und da ist ja auch wichtig, ich sag was, krieg Wertschätzung. Der andere sagt was, ich gebe ihm meine Wertschätzung. Und ich sage immer, das ist wie bei, im Wikipedia würde man das unter Vorschusslorbeeren finden, oder ich kündige an, ich werde ab morgen das und das tun oder eben nicht mehr tun, kriegt dafür Wertschätzung. Ich habe es auch noch gar nicht gemacht, hat aber andererseits auch wieder den stark so mal disziplinierenden Faktor. Wenn ich sage, ich mache ab morgen das, dann könnte es ja gut sein, dass ich ab morgen genau den, dem ich das gesagt habe und der mir Wertschätzung gegeben hat, dass ich genau den treffe. Und der guckt mir in die Augen und sagt, du, ich bin total sicher, du hast gestern versprochen, du machst das. Ich sehe aber noch nichts. Und das ist natürlich ultra peinlich. Und um das zu vermeiden, tue ich es dann. Das heißt also, wir sehen, bei Beyond Leadership ist im Gegensatz zu vielen anderen Methoden, die auch alle gut sind und ihre Berechtigung haben und, eines der Unterscheidungsmerkmale ist, dass die Dinge, die dort versprochen werden, werden in der Regel zu einem deutlich höheren Prozentsatz auch wirklich umgesetzt. Das macht die Sache so. Ja, so wirksam, oder? Und nachhaltig.
Ja. Also das kann ich auch wirklich bestätigen. Ich habe jetzt in den vergangenen Jahren, also auch mit dir zusammen ja,
ja, mehrfach. Ja.
dürfen umsetzen. Und was mir auch wirklich geblieben ist, ist auf der einen Seite wirklich das Verbinden im Connect. Also es ist so die Atmosphäre, die entsteht, wenn man wirklich sich mal die Zeit nimmt, auf jemanden mal einfach einzugehen, persönlich zuzulassen, auch die Airtime hat. Einfach mal können zu reden und auch ein positives Feedback zu empfangen, dass der Start einfach schon sehr, sehr wohlwollend ist, und zwar im positiven Sinn. Was ich auch gemerkt habe, und das haben wir ja selber erlebt, bei einem gemeinsamen Workshop mit einer Grossgruppe, wie viele Ideen, das gab beim Imagine, denn wenn man eben die gemeinsame Basis im Allein geschafft hat, eigentlich wie das Idealbild, wo man ja wendet und uns wünscht, was ist uns gemeinsam wichtig? Wie viele Ideen auf dieser Basis noch da entstehen?
Ja, das ist immer die Gefahr, also positive Gefahr ja, natürlich. Ja. Und dann braucht es halt dann den Effort zu sagen, okay, jetzt haben wir 100 Ideen, das sind 90 zu viel jetzt im Moment. Was sind die wichtigsten 10? So, und können wir uns wirklich alle miteinander auf die 10 konzentrieren und sagen, die machen wir jetzt. Und wenn die fertig sind, dann kommen die nächsten 10 dran, so in etwa. Also es braucht eben schon auch da wieder diesen Zusammenhalt, dieses Connected-Sein, dieses Verbunden-Sein, dass ich sage, okay, meine Lieblingsidee ist jetzt nur auf Platz 12, ja, blöd gelaufen, aber wenn ich dir richtig gut helfe, dass wir die anderen Ideen jetzt gemeinsam umsetzen, dann kommt ja meine Idee Nummer 12, kommt ja auch irgendwann dran, oder?
Genau. Und das ist ja dann auch gerade beim nächsten, wenn es die Umsetzung in dem Sinne mitgefällt, eben auch das Verbindliche abend kommt nicht im Zwischenmenschlichen, aber natürlich auch dann im Act, oder, wo man klar sagt, hey, also das ist das Thema, das ist die Person, die im Lead ist, die Person helfen und per dann hören wir das nächste Mal etwas. Und hat für mich die wohlwollende Wirkung auch, wenn man noch das Ergebnisprotokoll verschickt, und ich sage immer, schick sie allen, die dort dabei gewesen sind, dass du wirklich schwarz auf weiß siehst, okay, du kannst am Abend eigentlich heimkommen und sagen, das passiert durch die Personen und per dann hören wir etwas. Und das finde ich eben extrem spannend, dass dann, ja, es ist auch wieder beim Commit auf der zwischenmenschlichen Ebene, aber dann halt auch beim Act, wo dann die Leute wirklich von arbeiten, das Verbindliche, wo dann Glaube auch wirklich zu Resultat führt, oder?
Ja, das stimmt.
Etwas, was mich immer wieder fasziniert, ist, an wie vielen Orten und mit wie vielen verschiedenen Persönlichkeiten ich und du bestimmt auch Beyond Leadership schon gemacht habe. Das ist vom Private Banking über Pharma und bis hin zu einem Werkdienst von einer Gemeinde, wo wirklich die Jungs.
Beratungsamt einer großen Schweizer Stadt, so alles,
ja. Und es geht überall, oder? Du denkst jedes Mal, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin immer so ein bisschen leicht nervös, geht echt das jetzt mit denen? Und du irgendwie im Connect bist, merkst, boom, es funktioniert. Also, das ist faszinierend.
Es geht überall da, wo es um Menschen geht. Ja. Also, wenn wir nur noch Roboter haben, ich weiß nicht, ob ich Roboter zum Connecten kriege, müsste man mal probieren, haben wir noch nicht versucht. Also, ja. KI, weiß ich nicht. Es ist mir auch, eigentlich hätte ich ja gar keine Lust dazu, weil es mit Menschen natürlich viel spannender.
Ich glaube, das ist der Grund, wieso dass man den Job machen, den wir machen, ja. In dem Sinn, oder? Das ist, was empfiehlst du jemandem, der jetzt Beyond gemacht hat, Massnahmen in dem Sinn definiert hat und so weiter, dass nicht so, dass so das Workshop-Syndrom eintritt, wo die Leute hochmotiviert rausgehen und nach einem halben Jahr sagen, ah ja, das ist super gewesen, aber was haben wir jetzt? Und es ist nicht gelaufen. Wie bügst du immer, oder was empfehlen wir da in einer Führungskraft, dass eben der Drive drinnen bleibt?
Es sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, ich achte immer sehr drauf, gerade bei größeren Organisationen, dass wir bereits in den ersten Workshop, spätestens im zweiten, so ein Train the Trainer einbauen. Dass wir sagen, jetzt schickt doch mal nicht nur die Führungskräfte, die jetzt da sich in ihrer Zusammenarbeit verbessern sollen und wollen, sondern schickt mal Leute aus dem HR oder andere, die Interesse daran haben, so einen Prozess zu moderieren. Dann bilden wir die neben der Teilnahme an dem Beyond Leadership, bilden wir sie auch gleichzeitig aus, dass sie das selber machen können. Und die volle Wirkung entfaltet aus meiner Sicht das Beyond Leadership nur, wenn es nicht von uns gemacht wird. Und am Anfang muss man das mal machen und denen das zeigen und die Begeisterung wecken. Und ich sage immer, einmal mache ich das super gerne, beim zweiten Mal eigentlich auch noch, beim dritten Mal müsste schon sehr gute Gründe haben. Bei mir geht es ja nicht darum, möglichst viel Beratertage zu generieren und Umsatz zu machen, sondern mir geht es darum, dass die Ownership, dass es übergeht, dass die sagen, hey, geil, das ist genau das, was wir machen. Die können es von mir aus auch anders nennen. Also das ist Beyond Leadership, ist halt ein Begriff, der von Anfang an von Patrick Howden da mal gesetzt wurde, den haben wir übernommen. Aber ob man das nur so oder anders nennt, spielt eigentlich gar keine Rolle. Wichtig ist, dass die anderen am Ende das Gefühl haben, sie haben das selber entwickelt, selber erfunden und dann wird das gut. Das ist das eine. Das zweite ist, zu versuchen, das in tägliche Routinen einzubauen. Die wichtigste aus meiner Sicht ist immer das Check-in, Warm-up oder wie man das Smalltalk, wie immer man das bezeichnet, zu Beginn eines Meetings. Oder wenn wir in ein Meeting gehen, dann sitzt man am Tisch, aber bevor man da sitzt, geht man sich einen Kaffee holen und man redet noch mit dem Kollegen, so wie war das Wochenende und so, solche Geschichten, die halt immer am Anfang eines Meetings stehen und wichtig sind, oder? Wir brauchen dieses Einschwingen, dass wir miteinander in so einen konstruktiven Modus kommen, ist wichtig. Aber das kann man, dem kann man sozusagen noch was aufproppen, indem man am Anfang jedes Meetings eine Doppelfrage stellt und sagt, jetzt soll doch bitte jeder am Tisch, bevor es losgeht, ganz kurz die zwei Fragen beantworten. Wie geht's dir heute? Und was ist dir persönlich für das Meeting, was jetzt gleich beginnt, wichtig? Das ist eine angewandte Form.
Genau.
In Connect heißt es, wer bin ich, warum bin ich hier? Das ist sehr allgemein. Wenn ich das aber weiß und kenne die anderen schon gut, dann ist es sehr, sehr nützlich, wenn der andere mir sagt, du, mir ist jetzt für das Meeting total wichtig, dass wir endlich mal diesen Aspekt beleuchten. Oder mir kann ja auch sein, dass ich sage, mir ist total wichtig, dass wir heute noch keine Entscheidung treffen. Ich bin einfach noch nicht so weit. Oder das Gegenteil. Ich will, dass wir endlich mal einen Schritt weiterkommen. Ich flipp aus, wenn wir nicht mal einen Schritt machen. Und in einem Klima von psychologischer Sicherheit, wo man das sagen kann, ohne dass das jetzt gleich irgendwie einem im Mund umgedreht wird, dann weiß ich nach diesen ersten 2 Minuten Smalltalk, weiß ich, in dem Meeting liegen alle Dinge, die wichtig sind, liegen jetzt bereits auf dem Tisch. Die muss keine Sorge haben, wenn das Meeting in eine bestimmte Richtung geht, dass dann irgendeiner noch so unterm Tisch mit so einer Handgranate kommt und sagt, nee, finde ich aber total dagegen oder da fehlt uns doch noch die Information. Oder die. Das macht die Leute nur hässig. Wenn ich aber vorher weiß, der ist einfach noch nicht parat für eine Entscheidung oder der ist dieses oder jenes, wenn alles oder wenn nichts ungesagt bleibt, sondern das, was wichtig ist, alles gesagt ist und auf dem Tisch liegt, werden die Meetings erstens kürzer und zweitens viel mehr zum Point. Und ganz viele Firmen, die das als sozusagen als tägliche Routine übernommen haben, sagen, erstens wollen wir nie wieder aufhören. Und zweitens, das hat sich jetzt so etabliert bei uns, das ist eine Routine, da kommt man gar nicht auf die Idee, das anders, man wüsste gar nicht, wie man das anders machen könnte. Weil diese Offenheit, diese psychologische Sicherheit, die ist uns unglaublich wertvoll und wichtig.
Absolut. Ich glaube auch, dass wirklich die Wirkung in der Wiederholung liegt, und zwar nicht in der oft aufdoktrinierten Wiederholung so, und oder so ein bisschen gekünstelte Wiederholung, sondern dass es halt eben genau die Sicherheit einmal geschaffen wird und dann eben im konsequenten halt wirklich leben, so etwas leben, und zwar ehrlich, überzeugt leben und dann halt auch irgendwo in der Reflexion als solches. Und von dem her haben wir ja mit Beyond Leadership oder Better Together oder wie man es auch immer mag nennen, wir haben ja schon ein paar Namen gehört, gell?
Egal.
dass wir da wirklich irgendwo ein Tool haben, und zwar eben gerade jetzt, wenn wir jetzt irgendwo den Bogen noch wieder schlagen zu der Sinnhaftigkeit, wo wir irgendwo sagen, okay, die Leute, die irgendwo die Sinnhaftigkeit und so die innere Haltung dann nutzen, die Nachhaltigkeit bei sich selber sehen, eben dann kann dazu nehmen, dass man halt eben dann im Kollektiv eben so etwas, ein gemeinsames Ziel und
Genau.
Werteverständnis erarbeitet, wo eben nachhaltig auch Gültigkeit hat. Absolut. Ja, spannend, Matthias, einmal mehr. Ich freue mich jetzt schon auf unseren weiteren Austausch, auch, dass wir wieder mal gemeinsam natürlich können und werden miteinander Beyond Leadership Workflow durchführen. Ist immer unglaublich spannend, auch mit dir zusammenzuarbeiten. Ja, für die jetzt da zugelassen haben, ich tue selbstverständlich die Links zu Matthias Müllenei in den Show Notes rein, dass ihr euch die könnt informieren könnt. Oder nehmt sonst einfach gerade direkt Kontakt auf mit uns, mit einem von uns, mit dem Matthias auf jeden Fall. Und Matthias, ganz herzlichen Dank dir, dass du dir heute Zeit genommen hast. Vielleicht für alle, es ist jetzt 10 vor 9 in der Nacht. Wir haben uns am 8. getroffen für den Talk. Also, wir sehen, du bist sehr viel unterwegs, viel beschäftigt. Danke, dass du wirklich jetzt in dieser strengen Zeit noch für unser Gespräch hast können Raum einbauen. Das letzte Wort gehört selbstverständlich in dir, Matthias. Was gibst du jetzt den Menschen, die zugelassen haben, noch mit auf den Weg?
Ich glaube wirklich, es lohnt sich mal diesen Denkraum, ich muss performen und das und jenes so zu sprengen und zu sagen, und sich mal auf so eine Metaebene zu stellen und zu sagen, macht das eigentlich Sinn? Sehe ich den Sinn? Und wenn nicht, dann muss ich mich fragen, gibt es den vielleicht gar nicht oder sehe ich ihn nur nicht? Aber ich muss mich mit dieser Sinnfrage beschäftigen. Und da würde ich gerne alle einladen dazu. Das macht Sinn, sich mit dem Sinn zu beschäftigen. Und es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn man über Sinnhaftigkeit redet und nachdenkt, sondern ein Zeichen von Stärke. Und wer das halt noch nicht so begriffen hat, der kommt später drauf. Das ist aber nicht so schlimm. Dann darf man sich von dem nicht verunsichern lassen. Das wäre so meine Botschaft, oder? Und ja, denk dranbleiben an dem Thema und sich eben wirklich zu sagen, das Leben ist viel zu kurz, um sich mit nicht sinnvollen, unsinnigen Sachen zu beschäftigen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest, wende dich gerne an mich über meine Website saschajohann.com.